Und ich lese uns den Predigttext, der steht heute im Lukas 22, die Verse 54 bis 62. Die Männer nahmen Jesus fest und führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des Hohepriesters. Petrus folgte in einiger Entfernung. In der Mitte des Hofes brannte ein Feuer, um das sich einige Leute versammelt hatten. Petrus setzte sich mitten unter sie. Ein Dienstmädchen sah Petrus dort im Schein des Feuers sitzen. Sie musterte ihn aufmerksam und sagte, der war auch mit ihm zusammen. Petrus stritt das ab und sagte, ich kenne ihn gar nicht, Frau. Kurz darauf sah ihn jemand anderes und sagte, du gehörst auch zu denen. Aber Petrus erwiderte, Mensch, ich doch nicht. Etwa eine Stunde später behauptete ein anderer, ganz bestimmt gehört er zu denen, er kommt doch auch aus Galiläa. Aber Petrus stritt es wieder ab. Mensch, ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst. Im selben Moment, während er noch redete, krähte ein Hahn. Der Herr drehte sich um und blickte Jesus an. Da erinnerte sich Petrus an das, was der Herr zu ihm gesagt hatte. Noch bevor heute der Hahn kräht, wirst du dreimal abstreiten, mich zu kennen. Und Petrus lief hinaus und weinte heftig. Mal ganz ehrlich, was für eine Lusche dieser Petrus, oder? Jetzt, wo es drauf ankommt, da steht er nicht zu Jesus, seinem Freund, seinem Lehrer und Meister. Er streitet ab, ihn zu kennen. Abends beim Essen, da hatte er noch groß getönt, dass er Jesus niemals verlassen würde. Er würde zu ihm stehen, er würde Jesus ins Gefängnis folgen, er würde sogar sterben für ihn. Und jetzt? Große Klappe und nichts dahinter? Er hat Schiss, er zieht den Schwanz ein. Er tut genau das, was Jesus am Tisch beim Essen vorhergesagt hatte, nämlich ihn dreimal verleugnen. Mich interessiert, wie es euch mit Petrus geht in dieser Situation. Könnt ihr Petrus und sein Handeln verstehen? Oder denkt ihr eher das, was ich gerade so ein bisschen hetzerisch über Petrus gesagt habe? Versteht ihr, wie ihr reagiert habt? Oder fragt ihr euch, wer nur so inkonsequent sein kann, so ein Drückeberger? Und ich habe eine Mentimeter-Umfrage vorbereitet. Ich hoffe, einige von euch haben ihr Handy, ihr Smartphone dabei und ihr seht gleich an der Leinwand einen QR-Code, den ihr scannen könnt. Und dann kommt ihr zu dieser Umfrage, wo eben genau diese Frage gestellt wird. Und wenn das mit Fotografieren nicht funktioniert, man kann auch über www.menti.com auf diese Seite kommen und unten steht der Code, den man dann eingeben muss. Herzliche Einladung, da mitzumachen. Ich finde es spannend, mal so abzuschätzen, wie ihr Petrus einschätzt. Und wenn ich im Weg stehe, dann müsst ihr, nee, ich bin zu klein dafür, um im Weg zu stehen. Einige Handys sind noch oben. Einige sind auch schon drin. Ich sehe unten Daumen hoch. Genau, ich weiß gar nicht, könnt ihr schon die Frage beantworten oder muss Jens dann erst weiterschalten? Jetzt könnt ihr sie auf jeden Fall beantworten. Also kannst du Petrus und sein Handeln verstehen? Für diejenigen, für die die Schrift unten zu klein ist, ich stehe ein bisschen näher dran. Also entweder ich kann ihn verstehen oder ich kann sein Handeln nicht nachvollziehen oder ich bin unentschlossen. Wir haben eine sehr verständnisvolle Gemeinde, merke ich gerade, zumindest für Petrus. Es gibt aber auch Unentschlossene, die nicht so richtig wissen, na, wie würde ich vielleicht auch reagieren. Aber die allermeisten schreiben, ich kann ihn verstehen. Jetzt finde ich es natürlich auch spannend, warum ihr Petrus verstehen könnt. Und dafür habe ich die nächste Frage entworfen, wo ihr eine Antwort eintippen könnt. Es gab ja keine, die gesagt haben, ich verstehe ihn nicht, deswegen müsst ihr das, was ich unten drunter geschrieben habe, gar nicht beachten. Also ihr könnt einfach schreiben, warum bist du für Petrus in dieser Situation? Mal kurz überlegen und ich bin gespannt und dann sollten gleich eigentlich, wenn jemand was eingetippt hat, die Antworten da erscheinen. Er ist alleine, hat jemand geschrieben. Ich habe Ähnliches erlebt. Ist ja auch gefährlich für ihn, weil ich genauso gefühlt hätte, vermutlich, weiß ich nicht. Man ist doch eher feige in so einer Situation. Ja. Mir würde es ähnlich ergehen. Weil ich selbst nicht wüsste, wie ich in der Situation reagieren würde. Die ganze Situation war so anders, als Petrus erwartet hatte. Da war er komplett überfordert. Er selbst ist in Gefahr, weil ich manchmal auch nicht vertrauen kann. Vielen Dank für eure Antworten. Vielleicht kommt auch noch was dazu. Wir können es noch einen Moment offen lassen. Vielen Dank für eure ehrlichen Antworten. Wer weiß, wie wir in der Situation reagiert hätten? Ich weiß es nicht. Manche haben anscheinend schon ähnliche Situationen erlebt, wo man vielleicht auf Jesus angesprochen worden ist und Angst bekommen hat, wo vielleicht schon ein dummer Spruch im Raum stand. Und es war keine leichte Situation, in der Petrus da ist. Was sollte er tun? Die Gefahr hatte er gespürt. Was mit Jesus passieren würde, was genau, das wusste er nicht. Aber er hat auf jeden Fall gemerkt, Mensch, es ist brenzlig. Und was konnte er überhaupt tun? Was könnte er durch sein Handeln oder Nichthandeln überhaupt in dieser Situation bewirken? Ich vermute, Petrus war verwirrt in dieser Situation. Kurz vorher, als Jesus gefangen genommen wurde, da hatte Petrus noch Initiative ergriffen. Da hatte er kurz entschlossen ein Schwert gezückt, was die Jünger anscheinend dabei hatten, um sich ja vielleicht im Dunkeln gegen Banditen zu verteidigen. Und er hatte hineingeschlagen. Er hatte sich vor Jesus gestellt und er hatte einem der Männer, die Jesus holen wollten, ein Ohr abgehauen. Aber Jesus war nicht stolz auf ihn in der Situation. Im Gegenteil, er hat ihn nicht gelobt, sondern er hat Anpfiff kassiert, Petrus, für seine Tat. Jesus war ihm in den Rücken gefallen und hatte den Mann geheilt, sein Ohr wieder anwachsen lassen. Wie hat sich Petrus wohl in dieser Situation gefühlt, als er diesen Rüffel von Jesus bekommen hat, wo er doch meinte, etwas Gutes zu tun, das Richtige zu tun, Jesus zu verteidigen? Er hatte doch in dieser Situation zu seinem Wort gestanden, Jesus nicht zu verlassen. Er war für Jesus eingetreten und anscheinend war das falsch. Was will Jesus eigentlich? Was ist eigentlich richtig und was ist falsch? Wenn man Jesus nachfolgt, ist es manchmal gar nicht so einfach zu erkennen, was richtig und falsch ist. Die Bibel ist eben keine Gebrauchsanweisung in dem Sinne, dass man für jede Lebenssituation nachschlagen kann, alphabetisch sortiert und gucken kann, was zu tun oder was zu lassen ist. Die Bibel gibt Richtungen vor. Die Bibel zeigt teilweise Entwicklungen bei Themen oder stößt Entwicklungen an. Die Bibel erzählt uns Beispielgeschichten, in denen Menschen Dinge falsch gemacht haben oder richtig gemacht haben. Sie erzählt Lebensgeschichten von Menschen, die Jesus nachgefolgt sind und die versucht haben, das umzusetzen, was sie bei Jesus gesehen hatten oder was sie von ihm gelernt hatten oder geglaubt hatten, von ihm zu lernen. Und diese Umsetzung, die gelingt mal besser und die gelingt mal schlechter. Und manchmal kann man gar nicht so richtig erkennen, ob es gelungen ist oder nicht. Die Bibel sagt uns manchmal nicht eindeutig, was richtig und falsch ist, sondern sie hilft uns, auf Jesus zu sehen. Open the eyes of my heart, Lord. Öffne du mir die Augen, das Lied, was wir gesehen haben. Die Bibel hilft uns, auf Jesus zu sehen, ihn immer besser kennenzulernen und so immer mehr eine Ahnung davon zu bekommen, vielleicht auch zu begreifen und zu verinnerlichen, was in seinem Sinne ist. Und mit Petrus haben wir ein Beispiel für einen Mann, der immer wieder auch falsch lag mit seiner Einschätzung von Jesu Willen. Aber eine Sache, die ich an der Geschichte von Petrus faszinierend finde, ist, dass Jesus ihm das nicht vorhält. Er hält ihm nicht vor, dass Petrus hier im Garten abgestritten hat, Jesus zu kennen. Da steht an keiner Stelle, dass Jesus ihm da einen Vorwurf draus macht. Es steht nicht im Text, dass Petrus nach dem Krähen des Hahnes einen vorwurfsvollen Blick von Jesus bekommt. Wir lesen auch nichts davon, dass Jesus sich beschwert, dass er von seinen Freunden verraten, verlassen und verleugnet wurde. Also Jesus schickt hier kein Stoßgebet in den Himmel. Vater, warum konntest du mir nicht ein vernünftiges Mitarbeiterteam zur Seite stellen? Warum darf ich nicht einmal mit Profis zusammenarbeiten, sondern muss mit diesem Haufen zurechtkommen? Macht Jesus nicht. Was wir lesen, ist, dass Petrus merkt, dass sein Glauben nicht so stark war, wie er dachte. Dass er nicht so stark war, wie er gedacht hat. Er erkennt, dass er falsch lag, als er glaubte, ein perfekter Nachfolger von Jesus zu sein. Er merkt, dass zwischen ihm und Jesus etwas nicht so fest war, wie er dachte, dass da etwas nicht stimmte. Und Petrus erkennt, dass das an ihm lag. Und er leidet daran. Er leidet daran, seinem eigenen Anspruch nicht gerecht zu werden. Und ich sage ausdrücklich seinem eigenen Anspruch. Es war nicht der Anspruch von Jesus, sondern es war Petrus' eigener Anspruch, an dem er gescheitert ist. Als Jesus und Petrus sich nach Jesu Tod und Auferstehung wieder begegnen, da ist es Jesus selbst, der diese Beziehung zwischen den beiden wiederherstellt. Immer noch kein vorwurfsvolles Wort von ihm, sondern Jesus stellt die Frage oder die Fragen, die wir am Anfang des Gottesdienstes in der Schriftlesung gehört haben. Liebst du mich, Petrus? Dreimal fragt er das und dreimal bestätigt Petrus mit, ja, ich liebe dich. Und ein faszinierender Punkt an diesem Frage-Antwort-Spiel von Jesus und Petrus, der wird in der deutschen Übersetzung oder ich glaube in den meisten oder in allen deutschen Übersetzungen gar nicht richtig deutlich. Hier ist immer, in den deutschen Übersetzungen ist immer von lieben oder von liebhaben die Rede. Im Griechischen, also in der Sprache, wo der Text ursprünglich geschrieben wurde, im Griechischen gibt es mehrere Worte für Liebe. Da gibt es Agape, die übermenschliche, göttliche Liebe, die ihren Ursprung immer in Gott hat. Agape. Und dann gibt es Philia, die menschliche Liebe, die auch tief gehen kann, aber nicht in die Tiefe und nicht die Qualität und Bedingungslosigkeit haben kann, die die göttliche Agape hat. Agape und Philia. Und als Jesus Petrus fragt, ob er ihn liebt, da spricht Jesus von Agape. Also von dieser bedingungslosen Liebe, die ihren Ursprung in Gott hat. Außerdem fragt Jesus ihn beim ersten Mal, ob Petrus ihn mehr liebt als die anderen, die da sind, mehr liebt als die anderen Jünger. Ob Petrus mehr Agape für Jesus hat als die anderen Nachfolger. Das hatte Petrus ja durchscheinen lassen. Also wenn alle anderen dich verlassen, ich bleibe da. Jesus fragt ihn, hast du mich lieber als die anderen? Hast du mehr Agape, mehr bedingungslose, unerschütterliche, göttliche Liebe für mich? Und als Petrus ihn dann antwortet, da verwendet er eben nicht Agape, sondern er verwendet das Wort Philia, also die menschliche Liebe. Petrus, der immer überzeugt war, dass er weiß, wo es lang geht, der immer der perfekte Nachfolger Jesus sein wollte und der Jesus mehr lieb haben wollte als die anderen. Dieser Petrus ist anscheinend realistisch und demütig geworden. Herr, Agape, das bekomme ich gar nicht hin. Meine Liebe zu dir, die ist nicht perfekt. Die kommt an ihre Grenzen, das haben wir gerade erlebt. Aber Philia, die habe ich für dich. Mit meinen menschlichen Kräften liebe ich dich in aller Fehlerhaftigkeit und Verletzlichkeit. Und Jesus fragt ihn ein zweites Mal, liebst du mich? Diesmal fragt er nicht mehr, liebst du mich mehr als die anderen, sondern nur noch, liebst du mich? Er schaltet einen Gang zurück, aber wieder verwendet er das Wort für bedingungslose göttliche Liebe, Agape. Und wieder reagiert Petrus mit dem gleichen Wort, wie er vorher reagiert hat. Philia habe ich für dich, Herr. Das weißt du. Für Agape reicht es offensichtlich nicht. Und Jesus fragt Petrus ein drittes Mal. Und diesmal verwendet Jesus eben nicht Agape, sondern er passt sich der Wortwahl von Petrus an und spricht von Philia. Liebst du mich? Empfindest du Philia für mich? Wieder antwortet Petrus, ja, Herr, ich liebe dich. Philia für dich habe ich. In aller Begrenztheit, in aller Verletzlichkeit und Unperfektheit. Und für mich wirkt es, als wenn Jesus und Petrus wieder beieinander angekommen sind. Weil Petrus sich eingesteht, so perfekt bin ich nicht. Und weil Jesus ihm zu erkennen gibt, ich weiß, du musst auch nicht so perfekt sein. Petrus hat gelernt auf dem Weg mit Jesus. Er hat gemerkt, dass wir nicht perfekt sein können und es auch nicht müssen. Unsere unperfekte Philia, unsere unperfekte Liebe zu Jesus reicht aus. Die Liebe, die uns vielleicht manchmal Angst einjagt, die uns manchmal vielleicht den Glauben nicht so fest erscheinen lässt, wie wir gerne hätten. Unsere unperfekte Liebe zu Jesus reicht aus. Das erinnert mich so ein bisschen an den römischen Hauptmann, der zu Jesus sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Übertragen auf Petrus vielleicht, ich liebe dich auf meine unperfekte Weise, hilf mir auf deine Weise zu lieben. Unsere Philia zu Jesus reicht aus. Jesus ist gekommen, um das Unperfekte perfekt zu machen. Er ist gekommen, damit wir bei ihm ankommen können. So wie Petrus bei Jesus ankommen konnte, als er erkannte, ich bin nicht perfekt und das muss ich auch nicht sein. Dafür ist Jesus Mensch geworden. Dafür ist er gestorben und auferstanden, damit unsere Liebe zu ihm, unsere menschliche Philia, die an ihre Grenzen stößt, in göttliche, bedingungslose Agape verwandelt wird. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, so heißt die Jahreslosung. Die spricht auch von dieser Agape, von dieser göttlichen Liebe, die unser Leben durchziehen soll, die Gott uns schenken will, die von Gott kommt und die wir nicht machen können. Und Jesus hat in dieser Geschichte einen Auftrag für Petrus, für den Petrus, der demütig und realistisch geworden ist. Nicht einem perfekten Petrus sagt er, weide meine Schafe oder weide meine Lämmer, führe sie zur Weide, sondern dem Petrus, der erkannt hat, dass er eben nicht perfekt ist. So wie er ist, kann Jesus ihn gebrauchen. So wie wir sind, kann Jesus uns gebrauchen. Vielleicht kann er sogar erst jetzt richtig was mit ihm anfangen. Jim Henson, der Erfinder der Muppets, soll mal gesagt haben, es gibt einen Gott und ich bin es nicht. Es gibt einen Gott und ich bin es nicht. Kluge Erkenntnis. Petrus hat anscheinend genau das gelernt. So wie er früher über sich selbst und seinen Glauben geredet hatte, das klang fast so, als würde er über Gott selbst reden. Das hätte er fast göttliche Ansprüche und ein gesundes Selbstvertrauen, dass er diese Ansprüche auch erfüllt. Aber Jesus braucht keine Menschen, die versuchen, wie Gott zu sein. Er braucht Menschen, die erkennen, ich bin nicht Gott und ich bin auch nicht kurz davor. Aber es gibt einen Gott, der mich mit göttlicher Agape liebt und den möchte ich mit meiner menschlichen Philia zurücklieben, mit all meiner Fehlerhaftigkeit. Wie schnell vergessen wir Christen, was wir hier von Petrus lernen konnten, diese Demut. Die Erkenntnis, dass wir nicht so tun müssen, als seien wir perfekte Christen oder als seien wir besser als andere. Wie oft sprechen Christen anderen Christen den Glauben ab, weil sie Petrus spielen und meinten, sie wüssten alles besser. Wie oft sind Christen anderen Christen gegenüber überheblich, weil sie meinen, so wie wir glauben oder so wie wir Gottesdienst feiern, sei es besser oder richtiger. Die Bibelübersetzung, die wir lesen, ist näher an Gott, Die Art, wie wir beten, ist richtiger. Die Lieder, die wir singen, sind wertvoller. Wie oft denken Christen, dass sie Jesus lieber haben als andere? Petrus hat gelernt, ich würde sagen, auf die harte Tour gelernt, das war ziemlich schmerzhaft für ihn. Er hat gelernt, dass es darauf nicht ankommt. Dass er scheitern würde, wenn es darauf ankäme, besser, perfekter zu sein. Das hat er erlebt, als der Glaube, den er für so groß hielt, als er dort auf dem Hof des Hohepriesters plötzlich ganz klein wurde und als er selbst fast daran zerbrochen ist. Aber Jesus zeigt ihm, dass er an dem fehlerhaften Petrus festhält. Mehr noch, dass er einen realistischen Petrus besser brauchen kann als einen hochmütigen. Ich frage mich, wie oft hält uns unser Anspruch, das Richtige tun zu müssen, davon ab, zu erkennen, dass bei uns etwas falsch läuft, weil wir es uns nicht eingestehen wollen. Wie oft hält uns unsere Meinung zu wissen, was richtig und falsch ist, davon ab, Jesus danach zu fragen, was er für richtig hält. Wie oft führt uns das Gefühl, Jesus verteidigen oder retten zu müssen, zu dummen oder unüberlegten, vorschnellen Handlungen, die vielleicht sogar Jesus und seiner Gemeinde schaden? Wie oft hält uns das Gefühl, doch etwas für Jesus tun zu müssen, davon ab hinzuhören, was wir denn überhaupt tun sollen? Und wie oft hält uns unsere Angst vor Fehlern davon ab, das Richtige zu tun? Lieber tun wir gar nichts als das Falsche. Wie oft meinen wir könnten mit Agape die Welt retten? Dabei können wir nur demütig Jesus unsere Philia zur Verfügung stellen. Was ist deine Antwort auf die Frage von Jesus, hast du mich lieb? Vielleicht ein klares, ja Herr, ich liebe dich so sehr, dass ich dich niemals verlassen werde. Vielleicht ein eindeutiges, ich liebe dich so, wie du mich liebst. Vielleicht ein mutloses, ich liebe dich, aber immer wieder gelingt mir das doch nicht. Vielleicht ein zaghaftes, Herr, ich bin mir gar nicht richtig sicher. Vielleicht auch ein ablehnendes, nein. Bevor Petrus Jesus verleugnet hat, wäre seine Antwort auf die Frage, liebst du mich, wahrscheinlich anders ausgefallen als danach, vermute ich. Was ist deine Antwort?